Bruder Schneider hat eine große Anzahl von kostbaren Gedanken bereits geäußert. Und ich möchte einen wieder herausgreifen, der an das Wort von Kolosser 3,17 erinnert, das Bruder Schmidt gestern Abend hier las. Der stellte ja die Frage, wer hat das Recht, sich im Namen des Herrn zu versammeln? Wer hat das Recht, sich im Namen Jesu Christi von Nazareth wirklich zu versammeln und sich auf ihn zu berufen, mit Recht auf ihn zu berufen, mit Recht in seinem Namen zu versammeln? Wir wissen, dass geschrieben steht, viele werden an jenem Tage kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen das, jenes und noch etwas getan? Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Es müssen Menschen sein, denen dieser Name durch den Geist geoffenbart worden ist. Menschen, die um die Bedeutung des Namens Jesus wissen, du sollst seinen Namen Jesus heißen. Und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen, sind Menschen, die den Herrn erlebt haben. Ich habe heute kurz vor der Versammlung eine Kassette gehört und dann noch eine halb und die andere ganz. Ihr wisst, der Zeitunterschied bringt es mit sich, dass man eben die 7 Stunden wieder auffangen muss. Und so war ich sehr früh wach und habe gehört, wie der eine über 7 Donner spricht und der andere auch. Und habe übrigens auf dem Flug gelesen, was mir in Singapur mitgegeben worden ist. Und ich muss schon sagen, und ich hoffe, dass ihr das auch so seht, wir nehmen alles, was im Worte Gottes steht, und was uns aus berufenem Munde gebracht wurde, sehr ernst. Sehr ernst. Das heißt, wir glauben, dass Gott durch sein Wort zu uns geredet hat. Und wir glauben, dass er seinen Knecht und Prophet gesandt hat, um uns zu diesem Wort zurückzubringen. Es schmerzt dann allerdings, wie ich heute hier im 7-Siegel-Buch las, als Bruder Brenham sagt, ihr müsst unterscheiden, ob es so spricht der Herr ist oder ob ich es von mir aus gesagt habe. Und da liegt etwas so Tiefes, gerade in diesem Ausspruch. Ist alles Offenbarung gewesen? Ist alles verbindlich gewesen? Ist alles? Oder hat er hier und da doch etwas gesagt, das vielleicht noch er war und nicht der Herr? Jetzt wird jemand fragen, wenn das möglich ist, in welch einer Lage befinden wir uns dann? Wer will sich jetzt anmaßen, zu sagen, das ist Offenbarung, das nicht. Das ist von Gott, das ist nicht von Gott. Ich habe heute, wie gesagt, seit 6:15 Zeit gehabt und habe einiges wohlwollend gehört. Und allein, was in der einen Predigt gesagt wurde über 7 Donner, erst waren es die 7 Botschafter in den 7 Gemeindezeitaltern, das waren die Stimmen der 7 Donner. Und dann war es plötzlich die Braut in den letzten Tagen, die Frucht der Botschaft, die 7 Donner. Und das ging dann so von einem Ast auf den anderen. Ich will darüber gar nicht urteilen, weil ich nicht dazu gesandt worden bin. Aber um diesen Gedanken zu vollenden, und es beschäftigt mich ganz besonders, weil ich meine, dass wir an einem Wendepunkt angekommen sind. Wir haben getan, was wir konnten zur Verbreitung der Botschaft, haben Abstand genommen von jeder Deutung, weil wir genau wissen, dass kein Mensch das Recht hat zu deuten. Nur Gott allein. Nur Gott allein. Und wenn Gott etwas tut, dann braucht ihm nicht nachgeholfen zu werden. Dann werden wir es alle spüren und merken und wissen, dass es die Hand des Herrn ist. Der eine Bruder, dessen Buch ich las, der sehr weit ausgeholt hat, ein Mann aus Singapur, der schrieb dann, dass die 7 Donner schlussendlich in 7 Männern, die über die ganze Erde reisen werden, offenbar werden würden. Und das war dann für ihn der Clou der 7 Donner, 7 speziell gesalbte Brüder, die dann eines Geistes wären und durch die dann diese gewaltige Sache geschehen würde. Es gibt darüber, wer weiß wie viele Deutungen, und ich muss ehrlich sagen, es gibt eben aus dem Munde Bruder Brinhams darüber auch unterschiedliche Aussprüche. Und das macht die Sache sehr kompliziert. Hätte es nur einen einzigen Ausspruch gegeben, nur eine Möglichkeit gegeben, dann wäre gar kein Streit entstanden. In dem Moment, wo einige Dinge über eine und die gleiche Sache in den Raum gestellt werden, hat man die Möglichkeit der Wahl und auch die Möglichkeit der Falschwahl. Und deshalb jetzt die ganz ernste Frage, wie können wir endgültig wissen, was wirklich Sache ist, was wirklich stimmt? Und da können wir nicht anders als behaupten, dass wir zum Worte Gottes zurückgehen müssen, um die letzte verbindliche, ewig gültige Antwort aus dem Worte Gottes selber zu bekommen. Amen. Anders geht es nicht. Es gibt keinen anderen Weg. Und wenn die Zeit, in der wir angekommen sind, schon so ernst ist, und auch das hat Bruder Schneider wohl in etwas so gesagt, wir spüren, dass die Zeit dem Ende zugeht, und das glaube ich von ganzem Herzen. Das glauben wir alle. Und genauso glauben wir, dass Gott sein Werk vollenden wird, ja vollenden muss, jetzt nicht, ihn zu bemüssen, aber er hat es begonnen und er wird es vollenden. Nehmen wir an, dass Bruder Brenim in dem, was er sagte, recht hat, dass die 7 Donner oder 1 Donner immer die Stimme Gottes ist. Immer die Stimme Gottes ist. Das glaube ich am allermeisten von allem, was je gesagt wurde seitdem. Dass Gott es ist, der in der Tat redet. Und wenn er redet, dann geschieht's. Wenn er gebeugt, dann steht es da. Und dann kann es wirklich sein, dass ein abschließendes Wirken Gottes in der Gemeinde verbunden mit direktem Reden Gottes als göttliche Offenbarung, das uns zuteil wird und über unsere Lippen kommt, das dann verbindlich im Namen des Herrn ausgesprochen wird, was er geredet hat. Versteht ihr das? Ich habe mich darauf gar nicht vorbereiten können, weil ich ja zu viel gehört habe. Aber ab und zu muss man auch hören, was andere sagen, um dann der Sache näher kommen zu können. Glaubt mir, es ist mir wirklich ein Anliegen. Es geht ja nicht nur um mich oder um einige, die heute hier sind. Es geht in der Tat um die Braut weltweit. Und da mag jeder denken, wie er will, und die Sache einstufen, wie es ihm gerade so zumute ist. Aber wenn es richtig zur Sache kommt, dann werden alle Brüder weltweit bekennen müssen, dass keiner von ihnen eine direkte Berufung und Sendung hat. Und ob ihr mir das abnehmt oder nicht, die Menschen warten darauf, dass Gott vorwärts geht und sein Werk zum Abschluss bringen wird. Wenn ich daran denke, dass wie ich eben schon sagte, vieles gesagt wurde, ohne es dann auf einen Nenner zu bringen. Unsere Mentalität ist anders. Wenn wir ein Thema behandeln, dann tragen wir Sorge dafür, dass am Schluss diese Behandlung ein klares Bild von dem, was gesagt, was behandelt wurde, dasteht. Wenn am Ende eine Belehrung kein klares Bild, keine einwandfreie Sprache, ihr wisst, was ich meine, steht, dann hat man noch immer den Eindruck, dass der Punkt auf dem I noch fehlt, dass die Sache ihren Höhepunkt, ihren Abschluss noch nicht gefunden hat. Aber wir glauben, dass Gott sein Werk zum Abschluss bringen wird. Und wie ich eben sagte, ich will das nur kurz hier lesen, es hat mich eigentlich schon wieder ein wenig betrübt. Und vielleicht darf ich das hier auch noch äußern. Wir sind ja heute zu Hause. Es muss nicht immer gepredigt werden, kann ja auch mal gesprochen werden. So von Angesicht zu Angesicht. Nichts trifft mich mehr als die Feststellung, dass Bruder Brenhim über die gleiche Sache Verschiedenes gesagt hat. Nichts zerreißt mich innerlich mehr, als zugeben zu müssen, dass auch hier noch einiges so ein bisschen aneinandergereiht und geordnet werden muss. Mir wäre es am liebsten gewesen, wenn alles übersichtlich geordnet uns übertragen worden wäre, dass wir absolut hier gar nichts mehr zu ordnen hätten, sondern eine totale Übersicht mit der letzten göttlichen Ordnung und Einteilung all der Dinge der Reihe nach, wie sie geschehen sollten und müssten. Das wäre für mich doch einfach ein Grund zum Jauchzen, zum Jubeln. Und ich weiß nicht, ob ich über die Mauer springen würde, aber über dieses Pult würde ich auch springen. Ich habe früher sehr gut, im Turnen war ich immer am besten von allen Fächern. Aber leider ist das nicht der Fall. So wie in der biblischen Prophetie die Dinge zerstreut worden sind, wirklich zerstreut. Und ich bin keinem böse, der einfach sagt, ja, da komme ich nicht mehr mit, da finde ich mich nicht durch. Und wir haben es auch hier betrachtet, wie oft im gleichen Zusammenhang von dem ersten und zweiten oder einem anderen Kommen Christi die Rede war im Alten Testament. Nehmt allein Malachi 3, Vers 1. Da steht ja nicht nur, siehe, ich sende meinen Engel vor mir her, dass er den Weg vor mir herbahnen soll, sondern wie ein Walker wird er da sitzen und die Söhne Levis reinigen und so weiter. Das geht da Zug um Zug, von einem zum anderen, in einem Atemzug Dinge ausgesprochen. Ja, beim ersten Kommen ist das eine erfüllt worden. Beim zweiten wird das zweite erfüllt werden. Und trotzdem in einem Atemzug ausgesprochen. Oder die Berge werden hüpfen. Und was war euch Berge, dass ihr hüpftet und ihr Täler, dass ihr gejubelt habt und so weiter. Es sind so viele Dinge. Ich wünschte, dass ich Zeit bekäme, die aneinander zu reihen. Aber das jetzt hier zum Beispiel eine Sache, die habe ich gerade vorhin gelesen, als ich hier rüber kam. Und da heißt es im Siegelbuch auf Seite 46, der Name Jesus auf Erden war Erlöser, Jesus. Hier auf der Erde war er der Erlöser, das ist wahr. Doch als er Tod und Hölle besiegte und sie überwand und hinaufging in die Höhe, empfing er einen neuen Namen. Das ist der Grund, warum sie so lautstark auftreten und dennoch nichts empfangen. Es wird in den Donnern geoffenbart werden. Ein starker Ausspruch.
Wenn ich in der Heiligen Schrift lese, dann werden sich noch ganz am Ende, wenn die Vollendung kommen wird, alle Knie beugen und jede Zunge wird wen bekennen? Wen? Wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Noch bis hin zur absoluten Vollendung, bis der letzte Feind zum Schemel seiner Füße gelegt sein wird, wird das gelten, dass im Namen Jesu Christi sich alle Knie beugen werden, alle derer, die im Himmel und auf der Erde sind. Jetzt gibt es Leute, die sagen, Bruder Branham hat hier gesagt, denn euer Name ist geoffenbart worden, er hat ihn bekommen und in den Donnern wird er geoffenbart. Und ich darf all die Namen gar nicht aufzählen, die das schon aufgeschrieben und verkündigt wurden. Aber die Frage ist, wie können wir es biblisch einordnen? Das ist die Frage. Und gerade das ist die Hauptaufgabe, die Gott uns gestellt hat. Und ich kann nicht anders. Gott, helfe mir. Ich kann nicht anders. Ich bin an Gott und Gottes Wort gebunden für Zeit und Ewigkeit. Und es muss aus dem Worte Gottes ganz klar hervorgehen. Man kann also nicht nur von Ausspruch zu Ausspruch, von Zitat zu Zitat springen. Man muss die Dinge in das Wort Gottes zurücknehmen. Ich weiß nicht, ob ich es geschrieben habe, wahrscheinlich nicht. Aber ich will es euch zeigen aus der Heiligen Schrift, dass dieser neue Name erst dann, wenn die gesamte Überwinderschar zusammen ist, wird der neue Name erst Geltung finden und Anwendung haben. Offenbarung Kapitel 3, Vers 12. Offenbarung Kapitel 3, Vers 12. Wer da überwindet, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz dort nie wieder verlieren. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel von meinem Gott herabkommt, und auch meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist eine der sieben Verheißungen, die geknüpft sind an die sieben Sendschreiben in jedem Gemeindezeitalter. Genau wie in Kapitel 2, Vers 25 und 26 und 27 geschrieben steht. Offenbarung 2 ebenfalls. Ich beziehe mich ganz allein auf die Verheißung, die den Überwindern in den verschiedenen Gemeindezeitaltern gegeben wurde und dann kollektiv am Ende allen Überwindern zuteil werden wird. Hier heißt es in Offenbarung 2, Vers 25, nur haltet das fest, was ihr besitzt, bis ich komme. Und wer da überwindet und in meinen Werken bis ans Ende verharrt, dem will ich Macht über die Heiden geben. Er soll sie mit eisernem Stab weiden, wie man irdenes Geschirr zerschlägt, und so weiter und so weiter. Wir wissen genau, dass diese Verheißung sich auf das Regieren mit Christus im tausendjährigen Reich bezieht. Ihr könnt jede Verheißung in den sieben Sendschreiben nehmen und keine von ihnen wird vor der Entrückung Realität. Keine einzige. Jede der sieben Verheißungen ist der Überwinderschar gegeben. Wenn die Überwinderschar beim Kommen des Herrn, bei der Wiederkunft Jesu Christi, wenn die Toten auferstehen werden und wir verwandelt werden und zum Herrn genommen werden, wird kollektiv alles, was den Überwindern gesagt wurde, wird jetzt denen, die überwunden haben, durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses willen, die werden das alles ererben, was den Überwindern verheißen wurde. Nicht früher und nicht später. Das ist. Ich will dahinter nicht sagen, so spricht die Heilige Schrift, aber so spricht sie ja, weil es so geschrieben steht. Und Für uns ist das sehr wichtig, dass wir nicht einfach die Dinge in einen anderen Zeitraum legt, sondern sie tatsächlich da lässt, wo sie hingehören und von Gott aus hingesetzt worden sind. Ich lese euch die Verheißung der letzten Gemeinde vor oder den Überwindern aus dem letzten Gemeindezeitalter. Sie wird uns am besten vor Augen führen, was damit gemeint ist und wann sie ihre Erfüllung finden wird. Offenbarung 3, 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Und jetzt kommt die Verheißung für die Überwinder. Vers 21. Wer da überwindet, dem werde ich verleihen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Auch diese Sache wird ja nicht vorher Realität, sondern wenn der Moment kommt. Und wir wissen, Christus als Sohn Davids wird dann auf den Thron seiner Herrlichkeit kommen. Auf den Thron seiner Herrlichkeit. Jetzt ist er auf dem Throne Gottes im Himmel. Aber wenn die Königsherrschaft beginnt, wird er auf seinem Throne sitzen und wir mit ihm, wie er überwunden, sich auf den Thron des Vaters gesetzt hat, so werden alle, die mit ihm überwinden, dann auf seinem Throne sitzen. Und sein Thron ist der Thron Davids. Oh, da jubelt und jauchzt das Herz. Es gibt, wenn man das Geschlechtsregister betrachtet, gibt es die Aufführung, da heißt es ganz kurz und bündig, Jesus Christus so und so, und dann heißt es Sohn Abraham, Sohn Davids, und dann erst geht's zur Sache. Warum sind diese beiden Männer aufgeführt worden im Geschlechtsregister Jesu Christi? Warum nicht, wer weiß wie viele und wer sonst noch? Hier, in Matthäus Kapitel 1, Vers 1, Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Dann geht's los, Abraham war der Sohn Isaaks oder Vater Isaaks, und dann geht das immer weiter. Warum werden diese beiden aufgeführt? Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da waren noch viel mehr, die da die ganze Reihe und Linie bildeten. Und hier werden diese beiden aufgeführt. Wie wunderbar. Abraham hatte von Gott eine Verheißung für Isaak bekommen. Und in Isaak ist auch dargestellt worden in praktischer Weise, dass er das Holz getragen für den Altar, der gebaut, auf dem er geopfert wurde. Christus, der verheißene Sohn, hat das Kreuz getragen, an dem er gekreuzigt wurde. Hier Verheißung, da Verheißung. Hier Segen, da Segen. Hier Kreuz tragen, dort Holz tragen. Was war mit David? Gott sagte zu ihm, nie wird es dir an einem Nachkommen auf deinem Throne mangeln. Dein Thron ist für ewig und immer gefestigt. Und ich will ihm die gewissen Gnaden Davids geben, die nicht gebrochen werden können. Da eine irdische Linie. Gott hat durch nichts seine Verheißungen brechen lassen. Weder durch Versagen menschlicherseits oder durch sonst etwas. Gott hat seinen Plan durchgeführt, ungeachtet dessen, ob Menschen versagten oder nicht. Gott kann nicht versagen. Und sein Plan ist ein ewiger Plan. Und wir haben uns in diesen Plan Gottes hineinzufügen. Aber kommen wir hier noch zu einem Punkt, der mich auch bewegte. Und das ist in der Einführung in die Siegel, die zwei Predigten, die vor dem ersten Siegel gehalten worden sind. Gott verborgen und geoffenbart in Einfachheit ist ja die erste. Und die zweite ist, glaube ich, ja, ihr könnt es ja selber nachsehen, jedenfalls hier, Einführung in die Siegel. Hier heißt es in der Tat, auf Seite 78, unten als letztes, nachdem die Siegel gebrochen und das Geheimnis geoffenbart ist, kommt der Engel, der Botschafter herunter, Christus, welcher einen Fuß auf das Land und den anderen auf das Meer setzt, mit dem Regenbogen über seinem Haupt. Denkt daran, dieser siebente Engel ist auf Erden zur Zeit dieses Kommens. Ein ernster Ausspruch. Er ist mir vorgehalten worden mit großem Eindringen in mich, ob ich das glaube, ob ich das nicht glaube, dass Christus als Engel des Bundes zur Zeit des siebenten Botschafters, als er auf Erden war, gekommen ist. Wer das hier liest, der muss einfach sagen, so hat es Bruder Branham gesagt. Man kann es nicht anders deuten oder nicht anders darstellen, sondern hier steht wörtlich, denkt daran, dieser siebente Engel ist auf Erden zur Zeit dieses Kommens. Was hält ihr davon, wenn ich euch jetzt zeige, dass derselbe Bruder Branham sagt, dass Christus zu der Zeit gemäß Offenbarung 10 zu den Juden kommt und dass die Gemeinde zu dem Zeitpunkt vollendet ist? Ich lese Seite 76. Das mit sieben Siegeln verschlossene Buch wird zur gleichen Zeit geoffenbart wie die sieben Donner aus Offenbarung 10. Wir wollen Offenbarung 10 aufschlagen, damit ihr den Zusammenhang seht, ehe wir weitergehen. Dieses bezieht sich auf die Endzeit. Jetzt kommt Bibeltext. Hierauf sah ich einen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, der in eine Wolke gehüllt war. Der Regenbogen war über seinem Haupte. Wenn ihr es, jetzt wieder Bruder Branham, wenn ihr es beachtet, es ist Christus. Im Alten Testament wird er der Engel des Bundes genannt. Er kommt nun zu den Juden, denn die Gemeinde ist vollendet. Ja, Bruder Schmidt, du sagst hier so schön laut Halleluja. Hättest mal vorher Amen gesagt, nicht? Ja, hier haben wir den Punkt. Und jeder weiß, oder Bruder Branham hat's gesagt, erstes Siegel, könnt's nachlesen, hat's gesagt, und Römer 11 bestätigt es, erst dann, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wird Gott sich dem Volke Israel zuwenden. Versteht ihr das? Jetzt einerseits ist der siebente Engel auf Erden, wenn der Engel des Bundes herabkommt, andererseits kommt aber der Engel des Bundes erst dann zu den Juden. Nämlich nach der Entrückung. Ja, was stimmt denn nun, das eine oder das andere? Und mit all diesen Dingen habe ich mich auseinanderzusetzen. Zum Glück ihr nicht. Ihr könnt Gott danken. Ich hätte heute noch fast all meine Nerven, wenn ich all diese Nöte nicht hätte. Ihr könnt Gott danken, dass ihr sitzen könnt und zuhören und das Wort des Herrn in euch aufnehmen. Macht euch aber keine Sorgen. Wir haben bis jetzt eins im Herzen gehabt, einfach vor Gott zu stehen und das, was Gott gesagt hat, weiterzugeben, in Übereinstimmung mit seinem Worte. Ich glaube, wir haben es deutlich zum Ausdruck gebracht. Es ist unmöglich, mit Einzelzitaten hausieren zu gehen. Man richtet Unheil damit an. Jeder Ausspruch muss zurückgenommen werden in die Heilige Schrift, muss eingebettet werden in das Gesamtzeugnis der Botschaft und des Wortes Gottes. Und erst dann stimmt alles, ohne dass man sich Sorgen darüber zu machen hätte. Ich lese euch noch eins hier, noch ein Zitat hier, Seite 79. Da heißt es, durch den Geist Gottes muss er alle Geheimnisse Gottes offenbaren, wodurch der Glaube der Kinder Gottes zurückerstattet wird zu dem Glauben der apostolischen Väter. Und dazu können wir wirklich voll und ganz Amen sagen, denn was anderes kann es nicht geben als eine Zurückerstattung alles dessen, was am Anfang da war. Und dann heißt es hier weiter, nun, der eine Engel ist auf Erden und ein anderer mächtiger Botschafter kommt herab. Seht, dieser eine ist irdisch. Engel bedeutet Botschafter. Doch hier kommt einer vom Himmel herunter. Der Regenbogen, in Anführungsstrichen Bundesbogen über ihm. Nur Christus kann es sein. wie wir ihn schon in Offenbarung 1 inmitten der 7 goldenen Leuchter stehen sehen. Und in Kapitel 4, Vers 3 heißt es, und der dort Thronende sah wie Jaspis und so weiter aus. Jetzt noch einen Absatz. Nach der dazwischen liegenden Zeit kommt er gemäß dem 10. Kapitel zurück, damit alle Geheimnisse zum Abschluss gebracht werden, die Siegel gebrochen und ausgerufen, die Siegel gebrochen und ausgerufen wird, dass die Zeit zu Ende geht. Er sagte, wenn die Stimme des 7. Engels erschallt, kommt das Geheimnis Gottes zum Abschluss. Es ist die Zeit, wo der Engel erscheint. Etwas steht nahe bevor. Das stimmt. Ich möchte jetzt hier nicht mehr weiter lesen und auch euch damit nicht mehr weiter wehtun oder die Zeit damit ausfüllen. Ich wollte nur eins sagen, jedes Mal, wenn ich bestimmte Dinge höre, die da gedeutet und mit Bezug auf Aussprüche Bruder Brenhims angewandt werden oder unters Volk gebracht werden, dann bin ich bekümmert. Die Sache Gottes ist mir und kann mir nicht gleichgültig sein. Ich muss in dieser Sache Gottes nicht nur aufgehen, ich bin ein Teil der Sache. Wenn sie fällt, falle ich mit. Wenn sie steht, stehe ich mit. Ist sie gesegnet, bin ich gesegnet. Geschieht nichts, dann geschieht auch nichts mit uns und mit mir. Wir sind ein Teil der Sache Gottes geworden und wir hoffen, dass wir bis ans Ende diese Gnade haben werden, auszuharren und nicht ein Teil einer Deutung werden, sondern wirklich warten, bis die Offenbarung kommt, wie Gott sie verheißen hat. Ich habe gestern übrigens auch in dem Artikel, den ich las, über den Dienst Bruder Brenhams mit dem Zelt, mit dem kleinen Abteil in diesem Zelt, wo dann eine kleine Pforte drin war, und er sagte, ich sah dieses Riesenzelt, das wie eine Kathedrale aussah, und es haben Menschen rechts von der Plattform aus, wenn ihr jetzt diesen Saal betrachten würdet, und er stand hier, und dort irgendwo am Ende links war dieses kleine abgezäunte Abteil, dann haben sich Menschen so geformt, die alle geheilt werden wollten, entlang dem ganzen Saal und dann hier rum, und es ging bis nach draußen hin, alle wollten geheilt werden, es schien die letzte Runde zu sein. Und der Engel des Herrn, der mit ihm sprach, sagte zu Bruder Brenhim, dort, und er zeigte wörtlich, er sah den Finger des Engels. Und der Engel sagte zu ihm, dort werde ich dir begegnen. Und auch damit wird sehr viel getan. Man spricht sogar in dem Zusammenhang von einer Auferstehung Bruder Brenhims und Rückkehr, um seinen Dienst zu vollenden. Aber da frag ich wieder, wo gibt es in der Heiligen Schrift dafür auch nur den geringsten Hinweis? Wir haben im Propheten Jesaja 28 eigentlich die beste Antwort, dass der Herr sich selbst erheben wird und dass er selber, wie zu Gideons Zeiten und wie zur Zeit, als der Mond stehen blieb und die Sonne und so weiter, wird der Herr sich erheben und sein Werk höchstpersönlich zum Abschluss bringen. Und wenn dann seine Stimme wie ein Donner erschallt und wir alle davon ergriffen werden, dann soll es mir nur recht sein. Und ich sage dieses nicht aus irgendeinem Grunde, sondern weil es die Wahrheit ist. Ich habe ein einziges Mal die Stimme des Herrn damals aus dem Donner gehört und fragt nicht, wie mir zumute war. Ich dachte wirklich, es trifft mich. Und wer nie in der Schweiz war, weiß nicht, was ein Gewitter sein kann, was ein solcher Donner bedeutet, der nicht irgendwie waagerecht horizontal irgendwo da verläuft, bis man ihn nicht mehr hört, sondern ein Donner, der senkrecht herunterkommt und hinter dem es also kracht, dass man es nicht aushalten kann. So war der Donner. Wenn ich mich recht erinnere, war es entweder der gleiche oder der Tag darauf, als Schwester Brigitte und Hans Martin hier Hochzeit hatten. Ich habe ihnen ein Telegramm geschickt von deutscher Seite aus, ich nach Dänemark rüber bin. Und dort sollte ja mein Leben hier das Ende finden. Und ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Aber den Tag, an dem Morgen, als die Flut herankam, vergesse ich im ganzen Leben nicht. Wenn im Johannesevangelium geschrieben steht, das Volk sagte, es habe gedonnert, als die Antwort kam, ich habe dich verherrlicht und werde dich abermals verherrlichen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet. Und als aus diesem Donner, direkt aus diesem Donner, der ohrenbetäubend und urgewaltig war, wie ich ihn nur einmal in der Schweiz gehört habe, in den Bergen, wo es den Widerhall gibt, und als die Stimme daraus kam, nicht zur linken Seite rüberfiel, ich weiß, dass die Stimme des Herrn wie ein Donner ist. Sie muss nicht immer so sein. Es gibt auch die sanfte und die leise Stimme. Gott kann auf verschiedene Weise, auf mannigfaltige Weise, kann Gott reden. Aber auch im Propheten Hiob, so meine ich, habe ich es mal gelesen, müsste immer noch im 37. Kapitel stehen, wo der Herr sagen lässt oder uns hier gesagt wird, Hiob 37, Vers 2. Hört, oh hört auf das Donnern seiner Stimme und auf das Tosen, das seinem Munde entfährt. Er entfesselt es unter dem ganzen Himmel hin und sein Blitzesleuchten bis an die Säume der Erde. Hinterher brüllt der Donner, er dröhnt mit seiner hehren Stimme und hält nicht zurück, sobald sein Donner sich vernehmen lässt. Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar. Er, der große Dinge tut, die wir nicht begreifen. Ich lese immer noch. Ich habe immer noch gelesen. Hiob 37. Als letzten Vers habe ich Vers 5 gelesen. Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar. Er, der große Dinge tut, die wir nicht begreifen. Könnte das hier nicht der Schlüssel sein? Dass Gott abschließend unter der Braut tatsächlich so gewaltig spricht, ich meine jetzt wörtlich spricht. Und ich hoffe nicht, dass wieder jemand missversteht, dass da irgendjemand kommt und sagt, Gott hat da irgendwo mit Donnern geredet, sondern dass alle es gehört haben, dass Gott unter dem gesamten Volke ist und sich offenbart und dann unbegreifliche Dinge tut. Ihr wisst ja, Bruder Brenim hat daran große Hoffnungen geknüpft. Nur kommen wir jetzt zu dem Punkt, den wir auch nicht so ganz übergehen können. Wenn gesagt wird, dass Gott am Ende gewaltig reden und wirken wird, dann sagen wir Ja und Amen. Und wenn gesagt wird, dass seine Stimme wie ein Donner ist, dann sagen wir Ja und Amen. Und wenn er Dinge tut, die unser Wissen und Denken übersteigen, die gewaltig sind, sagen wir Amen. Und wir rechnen ja alle damit. Nur, wenn jemand uns dann Offenbarung 10 vorziehen möchte, dass er erst später in Erfüllung geht, dann haben wir große Mühe. Dann ist unser Fuß ein wenig beschwert und wir können nicht einfach so mithüpfen, wie wir einfach wollten. Schlicht und ergreifend ist es so, dass wir innerlich vor Gott gehalten sind, die Dinge biblisch einzuordnen. Und das muss bis ans Ende so bleiben. Ich habe euch das gestern Abend vielleicht nicht ganz berichtet, aber Bruder Brenim hat, als er seinen Dienst begann, mit dem Herrn ausgemacht. Oder habe ich es doch gesagt? Er hat einige Dinge mit dem Herrn ausgemacht. Und eines war, dass wenn die Versammlungen sich nicht mehr decken, nicht mehr tragen, dass also Lücken entstehen, finanziell nicht mehr gedeckt werden, dass er dann aufhören würde. Ich habe dem Herrn etwas anderes gesagt. Ich habe ihm auch drei Dinge gesagt, als ich 18 war und ihm mein Leben weihte und wusste, dass ich zur Verkündigung des Wortes berufen war, obwohl ich noch diese direkte Berufung ja nicht hatte. aber ich wusste es irgendwie in meinem Herzen. Eines dieser drei Dinge war, dass Gott, der Herr, der mich berufen hat, sein Wort zu verkündigen, davor bewahren möchte bis ans Ende, dass ich nichts verkündige, was nicht vor ihm bestehen kann. Und wenn man das so in einem Augenblick sagt, wo man sehr viele Tränen vergossen, innerlich ergriffen und die Aufgabe, die vor einem steht, einigermaßen einschätzen kann, dann ist das sicherlich auch keine kleine Sache. Mir ging es nicht darum, ob Feldzüge sich tragen oder nicht tragen. Das ist sicherlich auch sehr wichtig. Aber was mich bewegt und durch das ganze Leben begleitet hat, ist die Verbindung zum Worte Gottes. Ohne zu biegen, ohne zu brechen, ohne zu beugen, ohne hin und her zu ziehen. Die Rechnung muss aufgehen. Wenn sie nicht aufgeht, dann geht sie eben nicht auf. Aber Bruder Russ, Bruder Schmidt, Brüder, die ihr hier seid, ich glaube, der fünfte Vers hier, der kann wirklich der Schlüssel sein. Und der Bruder Russ sagt, das ist der Schlüssel. Amen. Das ist der Schlüssel. Denn, wie gesagt, Bruder Brennan war ein Prophet, und das wissen wir alles, hat keinen gegeben wie ihn auf Erden. Er war wie Moses, er war wie Elia, er war mehr als Petrus, mehr als Paulus. Er hatte das Zeichen des Messias und er hat uns sehr viel gegeben. Ja, alles geoffenbart. Jetzt ist es unsere Aufgabe, die Dinge so zu ordnen, wie sie eigentlich biblisch in die göttliche Ordnung passen. Und die Propheten hatten diese Aufgabe nicht. Sie hatten nur die Aufgabe, uns das Material zur Verfügung zu stellen. Ihre Aufgabe war es nicht, einzeln die Sachen einzuordnen und so zu fügen. Aber diesen Vers möchte ich dann gern doch noch einmal lesen, da wir das so innerlich auch empfinden und dem zustimmen können. Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar. Ich bin kein Prophet und auch kein Prophetenschüler, vielleicht auch ein bisschen lernen dürfen aus Gnaden in der Zeit, aber das meiste kommt ja doch durch Offenbarung. Man kann die göttlichen Dinge nicht lernen, wie man durch irgendeinen Lehrprozess oder Lernprozess gehen kann, bei einer Berufsausbildung oder Fortbildung, was immer sein mag. Die Dinge, die von Gott kommen, kommen durch Offenbarung. Aber wenn Offenbarung Gottes vorliegt, dann kommt sie aufgrund des Wortes durch den Heiligen Geist. Die Offenbarung, die von Gott kommt, liegt nicht neben dem Wort rechts und links, sondern sie liegt im Worte und leuchtet auf, geht einfach auf. Und in dem Moment geht in Erfüllung. Ihr habt nun das prophetische Wort, das wie ein helles Licht an einem dunklen Ort scheint. Und wenn hier geschrieben steht, Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar, er, der große Dinge tut, die wir nicht begreifen, ist das nicht eigentlich unsere Hoffnung? Dass Gott am Ende in der Braut Dinge tun wird, die über unser Fassungsvermögen hinausgehen. Dass, wie Bruder Brenim sah, Leute mit einem Arm hereinkommen und mit zweien herausgehen. Mit einem Bein hereinkommen, mit zweien herausgehen. Dass also urgewaltige Schöpfungswunder geschehen. Und dass das nicht durch einen Prediger da mit Stimmung kommen kann, das weiß doch Gott im Himmel und wir auf Erden. Da braucht doch keiner zu kommen und da Stimmung zu machen. Denn die Stimmung bringt mir doch gar nichts. Ich brauche Gott. Und wenn Gott da ist, dann wird er sich bezeugen. Könnt ihr damit einverstanden sein? Wenn da nur Stimmung gemacht wird, ja, und wenn der Rausch der Stimmung vorbei ist, dann ist alles beim Alten. Das kann ich nicht brauchen. Und jetzt kommt mir ein ganz wunderbarer Gedanke. Gelobt sei der Name des Herrn. Wisst ihr, was das ist? Eine ganz wunderbare Sache. Hiob war ja der Mann, dem Gott eine Verheißung gegeben hatte, mit dem Gott war, aber auf den Satan sehr böse war. Dem er ja alles übel mitgespielt und vernichtet hatte, und sozusagen das Ende bereiten wollte. Und hier war der Mann, der eine doppelte Wiedererstattung alles dessen, was er vorher hatte, erlebt hat. Dieser Gedanke kommt mir gerade jetzt, während wir darüber sprechen. Wenn Gott sich vorgenommen hat, mit seiner Stimme zu reden und das, was er redet, in Erfüllung gehen zu lassen, dann muss es mit der Wiedererstattung aller Dinge zusammenhängen. Da muss Glaube und Werke übereinstimmen. Dann muss ich Gott bezeugen können. Das ist etwas ganz Wunderbares. Gelobt sei der Name des Herrn. Doch Hiob hat die Wiedererstattung in einer ganz wunderbaren Weise erlebt. In Vers in Kapitel 38 heißt es ja gleich, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Wettersturm heraus. Wer ist, der da den Heilsplan Gottes verdunkelt mit Worten ohne Einsicht? Da begann Gott einzugreifen. Ihr könnt ja dann die Kapitel weiterlesen, wo warst du und so weiter und so weiter. Bis dann in 42 diese herrliche Wiedererstattung Erwähnung findet. Kapitel 42, Vers 10. Der Herr stellte dann Hiobs Glücksstand wieder her. Als er Fürbitte für seine Freunde eingelegt hatte und der Herr vermehrte den ganzen Besitz Hiobs so, dass er doppelt so groß war als früher. Da kamen alle seine Brüder und Schwestern und alle seine früheren Bekannten zu ihm. Sie aßen mit ihm in seinem Hause und bezeigten ihm ihr Mitleid und trösteten ihn wegen all des Unglücks, mit dem der Herr ihn heimgesucht hatte. Auch schenkten sie ihm ein jeder ein wertvolles Geldstück und ein jeder ein goldenes und so weiter und so weiter. Aber ihr wisst ja, was das nun alles auf sich hat. Gott hat dem Hiob das Doppelte von dem, was er vorher hatte, erstattet. Sollte nicht bei der Wiedererstattung alles dessen, was Gott einmal in der Gemeinde hatte, sollte da nicht ein doppeltes Maß angebracht sein? Wie schon damals, und das hat Bruder Brennen wörtlich, dass mit Elia und Elisa, das war ein Zeichen auf Christus und die Gemeinde. Jesus sagte, Größeres als dieses werdet ihr tun. Es muss am Ende wirklich Größeres geschehen, als je geschehen ist. Die Wiedererstattung muss sichtbar werden. Ihr wisst ja, wenn im Alten Testament jemand sagte, ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen, dann haben die Leute wirklich etwas gesehen. Dann haben sie nämlich die lichte Wolke der Herrlichkeit Gottes gesehen. Als meinetwegen, wenn Hesekiel sagt, ich sah die Wolke am Flusse Kebar oder am Ulai oder wo immer es war, dann war das nicht eine Annahme. Dann war das die übernatürliche Herrlichkeitswolke des Herrn unseres Gottes. Und das sieht man durch das ganze Alte Testament. Ihr Lieben, wenn wir eines Tages sagen könnten, die Herrlichkeit Gottes ist in unserer Mitte, dann nicht nur, weil wir jauchzen und jubeln, sondern weil sie wirklich hier ist. Weil Gott wirklich herabkommt in seiner Herrlichkeit, um sein Volk zu segnen. Und ich traue ihm zu, dass er eine Gemeinde haben wird, die er sich heiligen und reinigen kann. Eine Gemeinde, die ihm glaubt, in der er wirken und segnen kann, wie er möchte. Sein Reden, ich glaube, das finden wir, das haben wir schon mal betrachtet. Das ist im Johannesevangelium niedergeschrieben worden, als doch die Stimme erscholl. Ich will gerade mal sehen. Ja, es müsste, ja, in Johannes Kapitel 12, da heißt es in Vers 28, verherrliche deinen Namen. Da erscholl eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn noch einmal verherrlichen. Da sagte die Volksmenge, die dabei stand und zuhörte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Wahrscheinlich, die einen bezogen sich ja auf das Geräusch des Donners, die anderen auf die redende Stimme. Beides hat die Richtigkeit. Es war beides da. Es war ein Donner da und es war eine Stimme da. Und es heißt hier, da nahm Jesus das Wort und sagte, Nicht um meinetwillen ist diese Stimme, Amen. Nicht um meinetwillen ist diese Stimme erschollen, sondern um euretwillen. Um euretwillen. Es war also nicht ein Donner. Es war aus dem Donner eine Stimme. Und Jesus sagt, diese Stimme ist nicht um meinetwillen, sondern um euretwillen geschehen. Amen. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er selbst, wie ich schon sagte und wie es geschrieben steht, ich lese es euch nur schnell vor, damit auch solche, die vielleicht nicht jede Bibelstelle so im Griff haben, ich habe sie auch nicht alle im Griff, aber manche sind doch kostbar, die man sich dann gemerkt hat. Jesaja 28, von Vers 19. So oft sie dahin fährt, wird sie euch fassen, denn morgen für morgen wird sie daherfahren, Tag bei Tag und bei Nacht wird eitel Entsetzen sein, eine Offenbarung zu vernehmen. Eine Offenbarung zu vernehmen. Denn zu kurz ist das Bett, um sich darin auszustrecken, und die Decke zu knapp, um sich daran einzuwickeln. Denn wie am Berge Perazim wird der Herr sich erheben. Wie im Tal bei Gibeon wird er vor Zorn beben, um sein Werk zu vollführen, ein befremdliches Werk, um seine Arbeit zu verrichten, eine ungewöhnliche Arbeit. Amen. Zu dem Zeitpunkt wird sich kein Prophet erheben und kein Botschafter, auch nicht ein Achter, sondern der Herr selber. Und er wird sein Werk zum Abschluss bringen. Mit der Gemeinde, mit Israel, alles, was er begonnen hat, das wird er auch zum Abschluss bringen. Gelobt sei sein heiliger Name. Wir lesen ganz kurz die Worte der Heiligen Schrift, die die Taufe betreffen. Der Missionsbefehl aus Matthäus 28, 19 und aus Markus 16 ist wohl bekannt. In Markus 16, Vers 16 steht, Markus 16, 15 vielleicht, darauf sagte er zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, der wird verurteilt werden. Das Gläubigwerden ist eine Voraussetzung für eine biblische Taufe. Gläubigwerden an Jesus Christus, unseren Herrn. Ich möchte dazu ein Wort lesen, das ich eigentlich lesen wollte. Ich hatte gar nicht vor, über die Dinge zu sprechen, die jetzt hier zur Sprache kamen. Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 39 und 40. Ihr durchforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es auch, die wirklich von mir Zeugnis ablegen. Aber trotzdem wollt ihr nicht zu mir kommen, um wirklich Leben zu haben. Dieses Wort hat mich heute früh schon beschäftigt. Es gibt viele Menschen, die durchforschen die Schrift. Sie durchforschen die Botschaft, aber sie kommen nicht zu Jesus Christus. Sie dringen nicht durch, um Leben aus Gott zu empfangen. Hier sagt der Herr Jesus, nicht ich oder sonst jemand. Ihr durchforscht die heiligen Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es wirklich, die von mir Zeugnis ablegen. Und dann die Feststellung, aber trotzdem wollt ihr nicht zu mir kommen. Was nützt das ganze Durchforschen, der ganzen Heiligen Schrift, wenn wir nicht zu Jesus finden, nicht zu ihm kommen, ihn nicht erleben? Was nützt das Durchforschen der gesamten Botschaft, wenn wir nicht Jesus als den Mittelpunkt der Botschaft gefunden, wenn wir nicht ihm von Angesicht zu Angesicht begegnen und ein persönliches Erlebnis mit ihm haben? Es sind einfach zu viele, die gekommen sind und gesagt haben, guten Morgen, Herr, ich glaube die Botschaft. Und meinen, jetzt sind sie auf dem Weg, der zum Leben führt. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Ihr Lieben, dieses Wort ging mir sehr zu Herzen. Es ist möglich, die Heilige Schrift mit guter Absicht zu durchforschen und die Botschaften ebenfalls, die gesamten Predigten zu durchforschen. Aber dann ist die Frage, hat uns das Forschen der Heiligen Schrift zu Jesus gebracht? Haben wir mit ihm die Begegnung machen können? Denn er ist die Summe des Gesamtzeugnisses der Heiligen Schrift. Genauso ist es mit der Botschaft. Nicht die einzelnen Lehren sind es, die uns selig machen, sondern die Begegnung mit Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Wer die Schrift durchforscht, wer die Botschaft glaubt, der soll dadurch zu Jesus gewiesen, in Verbindung mit ihm gebracht werden, soll zu ihm kommen. Denn es heißt hier, und trotzdem wollt ihr nicht zu mir kommen, um wirklich Leben zu haben. Wir müssen zu ihm kommen. Es gibt genügend, da hörte ich heute noch den einen, aus London wahrscheinlich, hatte einen ganzen Cockney-Accent. In jedem Fall hat der da gesagt, also, wer nicht mit uns ist, der ist draußen und wir haben die Offenbarung und wir sind jetzt drinnen und sind die Frucht des Ganzen und so weiter. Nicht eine Sonderlehre ist die Frucht, sondern die Frucht des Geistes, das Wesen Jesu, die göttliche Natur in dir und in mir, das Erlebnis der Gnade Gottes in uns, das uns Heil widerfahren ist. Und wir haben es, Bruder Schneider hat es uns vorgelesen, aus dem Wort im Petrusbrief, dass wir nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, sondern mit dem teuren Blute des Lammes erkauft worden sind. Und wozu sind wir erkauft worden? Ihr könnt den ganzen Text, der ist so herrlich, den könnte man immer wieder neu lesen. Alles ist Gnade, die uns zuteil geworden ist.